Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan.
Wofür bist du dankbar? Was sind deine Ziele? Sag, wofür brennt dein Herz? Wofür brennt dein Herz? Glaub an dich, ich glaub an dich. Wofür schlägt dein Herz?
Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Denn heute sind wir hier im Studio von Easy Studios von Andreas Gebhardt und ein Vollprofi ist am Werk. Das hört man an der Tonaufnahme alleine schon meiner Stimme. Und ich habe auch ein weiteres Profi an meiner Seite im Gespräch und sage an dieser Stelle erstmal Hallo Frau Dr. Günther.
Guten Tag.
Ich freue mich sehr, weil wir haben uns ja erst vor kurzer Zeit kennengelernt. Und ich habe sofort gemerkt, wir zwei müssen unbedingt miteinander tiefer ins Gespräch. Uns gehen die Themen wahrscheinlich nicht aus. Die 40 Minuten werden hier wahrscheinlich gleich im Fluge vergehen. Ich habe aber für die, die Sie jetzt noch nicht kennen und jetzt denken, Frau Dr. Günther, wer ist das denn? Eine kleine Anmoderation vorbereitet. Ist das okay?
Da bin ich gespannt.
Also. Heute spreche ich mit einer Frau, die einen Lebenslauf hat, den man nicht planen kann, sondern nur leben. Sie ist geborene Kölnerin aus Nippes, also hier, wir sind in Köln, kölsche Mädchen, seit 25 Jahren verheiratet, Mutter von drei tollen Kindern und jemand, der sehr bewusst entscheidet, woran sie sich bindet oder eben auch nicht. Sie ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Versicherungsrecht und aktuell in Arbeit zur Fachanwältin fürs Strafrecht. Spannend. Einen Titel, den sie sich ganz bewusst zum 50. Geburtstag selbst geschenkt hat. Und ich bin ja selbst gerade erst 50 geworden, darum ich verstehe das total. Dabei setzt sie sich gerne auch für Frauen im Strafrecht ein. Also seit fast 30 Jahren ist sie bei BLD Bach Langheit Dallmayr selbstständig tätig. Wir haben gerade kurz gesprochen, also als Praktikantin angefangen sozusagen vor 30 Jahren und hat außerdem zudem noch ihr eigenes Büro in Bergisch Gladbach und das ist sehr lustig, weil es stellt sich raus, es ist in der gleichen Straße, wo meine Mutter lebt, fast nebenan direkt. Ja, sie hat aber noch mehr Qualitäten. Sie ist auch Künstlerin und ihre Fotografien und Werke sind wirklich beeindruckend. Also die Webseite werde ich verlinken, das muss man gesehen haben.
Vielen Dank.
Kennengelernt haben wir zwei uns beim Female Empowerment Event, bei der ich eine Keynote gegeben habe. Wir saßen kurz vorher aber im Saal, bevor ich dran war, zusammen. Kam irgendwie sofort ins Gespräch, ich war direkt begeistert. Und wir haben dann daraufhin auch einen digitalen Kaffee miteinander getrunken. Und mein Gedanke war, diese Frau gehört in meinen Podcast und voilà, hier ist sie nun. Also, sie lebt einen individuell angepassten Lebenslauf, konsequent, reflektiert, mit Kurskorrekturen, wenn ich das so richtig verstehe. Ihr Ziel war nie Ruhm. Oder Erfolg, das haben Sie mir gesagt, sondern ein ganz einfaches, und das finde ich total schön, morgens wirklich gerne einfach mit Freude aufzuwachen.
Ja, richtig.
Und das finde ich auch total cool, mit einer Leitfrage, die Sie im Coaching auch immer mal wieder reflektieren. Wie will ich meinen 80. Geburtstag feiern? Und ist die Party so auf dem richtigen Wege und bin ich da auf dem richtigen Wege? Und ich bin froh, dass Ihr Weg sich heute zu uns hier in die Easy Studios von Andreas Gebhardt gefunden haben und wir beide im Gespräch miteinander sind. Und darum sage ich herzlich willkommen nochmal, Frau Dr. Eva Günther.
Ja, also... Schön, dass ich hier bin. Vielen Dank. Auch vielen Dank für diese tolle Anmoderation. Das hört man selten, dass jemand so viel über einen spricht. Das ist jetzt ganz neu für mich. Richtig toll. Vielen Dank.
Ja, und wir werden noch ein bisschen mehr über Sie sprechen, Frau Dr. Günther, weil das ist ja so bewegend. Also vor 30 Jahren angefangen als Praktikantin und dann aber hat sich da noch so mal einiges ergeben. Also nicht nur in ihrem Beruf, sondern Sie haben dann noch einen zweiten Beruf als Künstlerin. Wie geht sowas? Also ich habe ja schon gesagt, der Lebenslauf ist nicht einer, den man so plant wahrscheinlich. Nee,
das ist richtig. Also es ist auch wirklich nicht leicht zu erklären, sage ich mal. Und ich glaube, dass ich damals als junge Frau eine gewisse Form der Trendsetterin gewesen bin, weil ich konsequent so gelebt habe, dass ich dachte, das Leben kann sehr kurz sein und ich möchte meine Zeit nicht mit Dingen verschwenden, die mich unglücklich machen.
Wow.
Also das war sehr früh klar und ich hatte immer das Gefühl, dass mir das auch irgendwie gelingen wird. Also ich hatte da ein großes Selbstvertrauen in mich und bin dann einfach losgegangen. Aber das war natürlich kein leichter Weg. Nur rückblickend sieht das jetzt immer alles so toll aus. Und auch wenn viele Leute immer wieder, werde ich gefragt, muss ich sagen, wie konntest du jetzt beides, gerade Jura und Kunst, das scheint sich ja auf den ersten Blick zu widersprechen. Wie konntest du das in deinem Leben installieren? Und das war unterm Strich nicht einfach. Nur rückblickend sieht auch mein Lebenslauf eigentlich sehr geordnet aus und als hätte ich das immer wieder geplant. Aber da muss ich offen sagen, dem war nicht so. Also ich plane mal maximal ein halbes Jahr im Voraus.
Wow.
Und da bin ich aber alles zu jedem Projekt, zu dem ich zusage, bin ich natürlich hundertprozentig verlässlich. Mhm. Also ich würde nie Dinge abbrechen oder einfach verschwinden, nur weil es mir gerade nicht gefällt. Aber dann versuche ich auch die Dinge immer wieder so auf die Bahn zu bringen, dass ich mich insgesamt sehr wohlfühle.
Wow. Der Søren Kierkegaard ist ein Philosoph, der hat gesagt, wir leben das Leben vorwärts, wir verstehen es rückwärts. So hört sich das so ein bisschen an, als wenn es dann doch wie Puzzlesteinchen oder so ein Mosaik, ne, oder so ein Puzzle eben ergibt. Aber das so ein halbes Jahr Rhythmus, sage ich mal, das, also einerseits stelle ich es mir toll vor, wenn man sich so richtig dedicated in eine Sache so verlieren kann. Aber es ist wahrscheinlich auch herausfordernd, immer wieder Energie und anderen vielleicht erklären und Mut, also nicht nur für sich selbst irgendwie treu zu bleiben, aber auch in Richtung andere irgendwie das Verständnis zu bekommen.
Es ist so, dass ich tatsächlich finde, dass ich ein anstrengendes Leben führe und ich habe mir schon häufig gewünscht, dass es anders wäre. Ich habe auch schon versucht, zum Beispiel die Jura oder auch die Kunst an den Nagel zu hängen und nur eines zu machen, weil ich konnte mir vorstellen, auch nur noch Publikum zu sein oder ich hätte mir auch vorstellen können, nur noch Mandantin zu sein. Aber beides ging nicht für mich aus, sondern ich habe gemerkt, ich benötige wirklich beides in meinem Leben, um richtig zufrieden zu sein. Und dann kam noch die Familie dazu, die ja auch wie so ein drittes Bein, ich sag mal, eines Hockers ist. Also ich stelle mir das immer vor wie so ein Schemel mit drei Beinen bei mir. Und wenn ich ein Bein davon wegnehme, dann würde ich im Grunde umkippen. Das heißt, ich brauche alles drei, um wirklich zufrieden zu sein. Und das ist sehr anstrengend. Ich rate das auch nicht. Es ist nachzuahmen. Also da muss man direkt vorwarnen, muss ich sagen. Wenn man das nicht in sich spürt und das nicht benötigt, dann sollte man dem nicht folgen.
Aber da sagen Sie was Richtiges, weil das hört sich für mich so an, das muss man richtig wollen. Das ist so wie fast der Sinn für einen im Leben, dass man sagt, das ist ein richtig starker Treiber und ohne kann ich nicht, auch wenn es kompliziert ist. Was treibt Sie da so an oder was ist das, was den Wunsch so auslöst bei Ihnen?
Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage, die ich so detailliert mir, glaube ich, noch nie gestellt habe. Das ist einfach immer da, der Antrieb. Ja, da muss ich sagen, da bin ich jetzt fast sprachlos. Das bin ich selten. Es ist einfach da. Es ist auch eine gewisse Unruhe, die auch nicht immer nur angenehm ist. Ja, die man dann einfach befriedigen muss, weil man merkt, dass man sich an bestimmten Punkten weiterentwickeln möchte und dass da etwas drängt. Aber dann tue ich das und das schon sehr lange in einem sehr angenehmen Tempo. Also wie zum Beispiel die Kunst habe ich jetzt im Rahmen, also während ich meinen Fachanwalt für Strafrecht gerade bestreite und ich klopfe mal auf Holz. Ich hoffe, dass ich den dieses Jahr verliehen bekomme, diesen Titel, weil ich habe jetzt alle Voraussetzungen zusammen.
Toll.
In der Zeit musste natürlich die Künstlerin in mir sehr stark zurückstecken. Mhm. Die hat dann keinen Raum oder wenig Raum. Ab und zu habe ich bei Ausstellungen in meinem Künstlerhaus mitgemacht. Ich hatte auch mal eine Veranstaltung, auf der ich interviewt wurde. Das war auch ganz interessant. Das war auch von Frauen für Frauen. Aber da war ich doch sehr kleinteilig unterwegs. Und auch in meiner Kunst habe ich mich zwar weiterentwickelt. Ich male zurzeit hauptsächlich mit Nagellack und habe mich da sehr stark weiterentwickelt und meine Serien entwickelt. Aber das kam mir auch entgegen. Beim Nagellackmalen kann man immer nur in kurzzeitigen Zeitfenstern, weil länger als eine Stunde geht gar nicht.
Wegen der Gerüche wahrscheinlich, ne?
Ja, weil man wird high. Und mir jetzt auch meine Fachkenntnisse im Betäubungsmittelrecht auch weiterhelfen. Natürlich nicht. Nagellack ist ja legal zu erwerben. Aber man kann nicht länger als eine Stunde malen. Und muss dann wieder gehen. Und die Dinge müssen sehr stark trocknen, bevor man wieder drüber malen kann. Und so kann man sich das zum Beispiel im Moment vorstellen, dass wenn ich jetzt so ein Bild mit Nagellack male, dass ich dann so während der Woche dreimal abends vielleicht so für ein halbes Stündchen oder ein Stündchen ins Atelier hüpfe, dann male und dann hat man trotzdem halt innerhalb von, sagen wir, 6 bis 8 Wochen ein Bild fertiggestellt. Mhm. Aber das mache ich dann tatsächlich konsequent. Also ich bleibe dran. Ich bin ein Fan der kleinen Schritte.
Super.
Das heißt, ich lasse mich da nicht abhalten, nur weil ich weiß, man kommt an dieser halben Stunde, würde der ein oder andere vielleicht denken, ach, dann fange ich gar nicht erst an. Und das ist bei mir nicht so. Ich mache das dann so.
Schrittchen für Schrittchen, sage ich immer gerne. Dann kommt man mit vorwärts.
Ja, genau. Also und auf der anderen Seite ist es dann so, dass ich jetzt auch merke, dass wenn ich diesen Fachanwalt für Strafrecht mal bekäme, dass dann auch die Künstlerin in mir wieder mehr Raum braucht und ich dann wahrscheinlich dann danach in der Zeit natürlich weiter arbeite, aber dann berufsbegleitend auch einfach wieder mehr Zeit habe, um mich dann um meine Kunst zu kümmern und vielleicht auch mal wieder eine andere Ausstellung, mich um Ausstellungen zu bewerben, wie jetzt mal außerhalb Kölns und Bergisch Gladbachs. Das wäre mein Traum.
Wie sind Sie denn zur Kunst gekommen? Also wann wurde das klar, dass Sie auch da so ein Künstler Gen in sich haben.
Ja, also eigentlich wollte ich Schauspielerin werden. Ach. Manchmal denke ich, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich mich nicht zweiteilen müssen. Mhm. Aber das war einfach so, das war bei mir zu Hause kein beliebter Gedanke. Meine Eltern hatten große Angst und ich war auch keine rebellische Tochter. Mhm. Das heißt, ich hätte dann, meine Eltern haben mir gesagt, du kannst es versuchen, aber du bekommst dann kein Geld von uns, weil das Erste, was du lernen musst, ist, dich selbst zu finanzieren. Mhm. Das war so mein Vater mit seiner Strenge. Der aber eine liebevolle Strenge. Also bin ich es auch ausgesöhnt, ja. Und deswegen habe ich angefangen, Jura zu studieren, weil mir das am meisten Freiheiten ließ. Obwohl ich sagen muss, vorgeschaltet war noch 3 Semester Medizinstudium. Oh. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass ich eben nicht zur Ärztin mich nicht eigne. Und dann habe ich Jura studiert und habe gemerkt, dass mir das große Freude macht. Und dass ich ich bin eine leidenschaftliche Juristin. Ich habe unglaublich gerne gelernt und habe dann in kurzer Zeit meine beiden Staatsexaminas absolviert und promoviert und stand dann dort mit all diesen, all diesen tollen Abschlüssen, habe aber dann auch gemerkt, dass es schwierig für mich sein wird, dauerhaft in einem Büro zu arbeiten. Das kam relativ schnell. Ich war schon immer bei BLD, eine ganz tolle Großkanzlei, also der ich sehr verbunden bin und deren Großwerden ich begleiten durfte, immer von außen. Aber ich bin von dieser Kanzlei wirklich sehr angetan, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch immer dabei geblieben.
Ich durfte vielleicht ganz kurz einbringen, auch in Köln natürlich den Vortrag dort halten, aber auch in München. Habe also einige ihrer Kolleginnen kennengelernt, vor allem die Frauen, weil es ein Frauen-Event war und war auch sehr begeistert, muss ich an der Stelle sagen.
Also ganz tolle Kolleginnen.
Was für eine tolle Kultur auch.
Ja, also da aus meiner Sicht sammeln sich da wirklich die besten Köpfe des Versicherungsrechts und insgesamt über die 30 Jahre hinweg, wenn man sieht, wie sich diese Kanzlei immer wieder neu erfunden hat, immer wieder toll weiterentwickelt hat und auch immer wieder durch tolle Führungspersonen dahin gebracht wurde, wo wir jetzt stehen, das ist eine ganz beeindruckende Geschichte, die ich miterleben durfte, ganz hautnah. Aber für mich stand fest, ich kann mich nicht fest anstellen lassen, weil ich einfach einen starken Freiheitsdrang in mir habe. Und ich nicht angetreten bin, Jura zu studieren, um später mal einfach immer nur in einem Büro zu sitzen und Fristen zu haben, die mich sehr stark unter Druck setzen. Ja, und dann habe ich mir einen anderen Weg gesucht und bin über die Gerichtsterminswahrnehmung, die unter uns Anwälten sehr niedrig angesiedelt ist. Mhm. Ja, weil da derjenige, der ein Dezernat betreut, der Mandanten akquiriert, das ist der Anwalt, der natürlich viel zu sagen hat. Und ich habe mich sehr bewusst ins letzte Glied gestellt, weil mir das Freiheiten gegeben hat. Ich konnte so durch ganz Deutschland reisen und ich nehme auch immer noch jede Woche circa 2 Gerichtstermine irgendwo in Deutschland wahr und liebe diese Form der Arbeit. Auch wenn ich da zum Beispiel bewusst auf Ruhm und Ehre verzichtet habe. Natürlich auch ein Stück weit auf die Bezahlung, die dann einem Anwalt zustehen könnte. Und das hat mich auch sehr lange sehr zufriedengestellt, weil ich auch mit diesem Job gut meine Kinder großziehen konnte. Gerichtstermine sind ganz toll planbar. Die liegen immer 6 Wochen vorher spätestens fest. Man kann sehr gut drumherum planen und war auch toll für mich als Mutter, dass ich fast einmal die Woche irgendwo in einem Hotel schlafen durfte.
Ausschlafen.
Genau, mal ausschlafen. Es hatte alle Vorzüge. Ja. Und trotzdem habe ich dann auch jeden einzelnen Termin immer sehr, sehr ernst genommen, habe mich da auch weiterentwickelt und werde jetzt halt häufig für besondere Gerichtstermine eingesetzt, auch bei BLD, für höhere Streitwerte, für komplexe Themen, gerade im Rahmen der Sachversicherung. Und das hat mich sehr zufriedengestellt, bis es dann irgendwann diesen Punkt gab, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt ist da im Anwaltlichen doch wieder ein Punkt der Weiterentwicklung dran. Also ich habe es gemerkt, irgendwann spürt man das ja. Und dann bin ich dem Ruf gefolgt. Und da schloss ich dann wieder so einer dieser Kreise, was sich jetzt in meinem Lebenslauf sehr gut liest, weil ich als Studentin am Kriminalwissenschaftlichen Institut der Universität Köln 6 Jahre gearbeitet habe, bei Professor Kohlmann, bei Professor Nestler und habe bei Professor Hirsch promoviert. So, und habe aber dann im Berufsleben nicht den strafrechtlichen Weg ergriffen, weil ich zunächst, muss ich offen sagen, als junge Frau einfach auch ein bisschen Angst vor den Mandanten hatte. Mhm. Und mir nicht so klar war, ob das das ist, was ich wollte. Und jetzt, als gestandene über 50-jährige Frau, also ist jede Angst sowieso verflogen. Ich weiß, wo ich als Anwältin stehe und dass ich ja nicht mit den Mandanten verbunden bin und kann mich da sehr gut positionieren und habe da jetzt großen Spaß zurzeit dran, eben auch mich dem zu widmen.
Wahnsinn. Und dann haben Sie ja, ich habe es ja gesagt, haben Sie mir erzählt im Vorgespräch, sich das zum 50. Geburtstag geschenkt. Mhm. Ist das was, wo man sagt, das wollte ich immer schon dann mal, ne, da jetzt auch tätig sein oder dieser Weiterbildungsdrang, von dem Sie ja auch eben sprachen, der so sagt, ja, das, ne, das ist fast wie ein Geschenk, wenn man das ausleben darf.
Super war das, genau. Ich habe dann so einen Kurs besucht. Erstmal, ich habe erst die Theorie gemacht. Das ist aber auch so meine Persönlichkeit. Erstmal so theoretisch mich rantasten. Habe dann auch gedacht, ich werde ja nie Mandate bekommen, weil man ja Quereinsteiger ist vom Versicherungsrecht. Wo sollen plötzlich die Mandate herkommen? Aber da ist es dann, ja, zum Thema Netzwerken dann ganz gut, dass ich natürlich aus dem Kriminalwissenschaftlichen Institut Kollegen kannte, die jetzt auch tatsächlich Strafrechtler geworden waren. Und das Schöne ist, dass, wenn ich dort angerufen habe, ich offensichtlich die Türen wurden geöffnet und mir wurde geholfen und mir wurden sehr tolle Mandate angetragen. Und jetzt im späteren Verlauf, als ich rumsprach, dass ich auch strafrechtlich tätig bin, da kamen dann auch viele Mandate, ja, irgendwie von selbst.
Das ja, Qualität setzt sich durch, ne? Das spricht, also lässt von sich sprechen sozusagen.
Und also das, ich hoffe, dass das der Grund ist, dass es die Qualität ist, die sich umgesprochen hat und muss auch bis heute sagen, also bis heute ist tatsächlich noch keiner meiner eigenen Fälle, die ich bekommen habe, angeklagt worden. Klopfe ich nur mal auf Holz, das wird sich nicht fortsetzen können. Aber ich mache das schon sehr leidenschaftlich auch wieder. Ich glaube, das zeichnet mich ohnehin aus, dass ich dann, das ist auch nicht immer unbedingt wirtschaftlich, muss ich offen sagen. Wenn ich gut verdiene an einem Fall, ist das auch immer ein Stück weit Glück, weil ich tatsächlich den kleinen Fall gerne genauso behandle wie den großen Fall. Und habe es aber jetzt auch geschafft, dass es unterm Strich ein einträgliches Geschäft geworden ist.
Ja, super, das ist natürlich die beste Kombi, ne? Win-Win. Aber Sie sagen, das treibt Sie ja gar nicht an. Sie wollen ja gerne glücklich und zufrieden und gerne aufwachen. Und dass da Leidenschaft, da das höre ich Sie sagen, und Freiheit höre ich Sie sagen, aber auch Disziplin, ne? Immer dran bleiben. Aber zum Thema Leidenschaft würde ich gerne nochmal fragen, wie sind Sie denn dann zur Kunst gekommen? Also
das war über meine Zeit als Hausfrau. Ich war ja 10 Jahre, habe ich Rechtskundeunterricht gegeben im Land Nordrhein-Westfalen. Da habe ich aber auch die Gerichtstermine, als die Kinder noch sehr klein waren, hinten angestellt und war dann 10 Jahre Hausfrau. Und in der Zeit habe ich dann begonnen, Schauspiel ging nicht. Was ich vorher gemacht hatte, ich war mit einer Schauspielgruppe in Rösrath verbandelt, der Bühne 1100, da war ich sehr lange, sehr gerne als Hobby-Schauspielerin vor den Kindern, aber das ging nicht mehr mit drei Kindern gleichzeitig. Man konnte nicht regelmäßig, Probentermine konnte ich nicht wahrnehmen, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich begonnen mit der bildenden Kunst. Ich habe schon immer sehr gerne fotografiert, ist auch wieder in der Schule, habe ich so einen Fotografiekurs mal belegt gehabt und hatte da den Schlüssel fürs Dunkel, für die Dunkelkammer und habe das dann wieder rausgekramt und habe mich da dann weiterentwickelt im Rahmen meines Hauses und habe dann begonnen, in meinem Haus zu fotografieren. Also immer, wenn die Kinder schliefen oder auch, wenn sie wach waren. Aber ich habe nicht die Kinder als Motiv genommen. Mhm. Das war mir ich habe viel privat fotografiert, aber das war nicht mein künstlerischer Anspruch. Ich habe dann begonnen, die Hausfrauentätigkeit selbst unter die Lupe zu nehmen und habe dann zum Beispiel ein Jahr lang jeden Tag meinen Küchendreck, den ich zusammengefegt habe, jeden Tag fotografiert. Immer zur selben Uhrzeit auf derselben Platte und bin da sehr systematisch vorgegangen. Und da ist eine sehr schöne Serie draus entstanden, die nennt sich Mother's Finest, wo dann die schönsten Dreckhaufen dieses Jahres, also dann zusammengekommen sind. Und Ja, das ist, die mag ich sehr gerne, die Serie. Ist natürlich zum Beispiel auch schwer verkäuflich. Also von diesen Bildern wurden schon 3 gekauft, aber die werden nicht so gut verkauft wie jetzt andere, einfach wesentlich hübschere Dinge, die schöner wirken, dann auch in einem Wohnzimmer einfach netter anzusehen sind. Also ich habe da so ein paar Bestseller, die auch tatsächlich gut gehen, aber mein Küchendreck, das
ist nicht ganz so sexy für alle.
Nein, das kann man auch nicht erwarten.
Aber das ist ja auch Kunst, oder? Ich meine, Kunst muss nicht immer gefallen, Kunst muss nicht immer hochwertig sein. Kunst darf auch einfach für sich stehen, oder?
Also die Bilder sind sehr hochwertig, also das, wenn man die sich anschaut, die wirken sehr gut, aber das ist natürlich, das Kunstwerk selber müsste einfach bei besseren Gelegenheiten zu sehen sein. Und das ist natürlich das, worunter man als regionale, unbekannte Künstlerin leidet, sage ich mal. Ich habe nicht die schönsten Wände zur Verfügung. Das ist das Einzige auch, warum ich einen großen Drang habe, mich noch weiterzuentwickeln. Also deswegen mal schaue, wohin der Weg noch geht, weil ich sehne mich nach schönen Wänden. Und das ist jetzt hier mein Antrieb. Ja, da ist ein Antrieb. Also weil ich ja eben so gar nicht wusste, was treibt mich an. Aber das ist hier jetzt ein ganz wichtiger Antrieb.
Toll.
Ja, wo hat man sonst diese wirklich schönen weißen Wände, wo man Dinge aufhängen kann, die dann auch dort länger zu sehen bleiben können und dann auch von einem Publikum gesehen werden, die sich das gerne anschauen. Also nicht nur im Vorbeigehen. Also
ist das dann eine Galerie oder so, die man dann guckt? Oder sind das große Eventräume? Also für alle hier in unserem Netzwerk, die uns jetzt hier in diesem Podcast hören und vielleicht entweder jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt.
Das ist in der
Wir sind auf der Suche nach großen Wänden.
Ach, das ist schwierig.
Und schönen Wänden.
In der Kunst, das ist sehr schwer, sich so über Zuruf was zu bekommen. Man muss sich bewerben, man muss einen gewissen Lebenslauf haben. Kunst ist ganz schnell ein Closed Job. Das habe ich schon gemerkt, auch teilweise zu Recht. Also ich sehe das ja auch absolut ein, dass man als Teilzeitkünstlerin wie ich jetzt nicht einfach so mit denen mithalten kann, die sich tagtäglich Vollzeit mit der Kunst beschäftigen. Also mein Werk ist natürlich kleiner, aber trotzdem nicht weniger schöner. Ja, genau, weil ich
wissen, der teuerste Diamant ist der kleinste Diamant. Ich sage das immer, weil ich bin ja nur 1,53. Da versuche ich die Analogie auch so ein bisschen hinzubekommen. Klein muss nicht unterschätzt werden.
Und also die Wände, die ich mir vorstelle, ja, die wären in der Galerie tatsächlich, in der schönen Galerie. Da gibt es auch Galerien in Köln, die ich toll finde, aber wo ich mich tatsächlich nicht trauen würde, mich zu bewerben, weil ich denke, dass man, dass das noch gar keine Aussicht auf Erfolg hat. Und das ist ein Punkt auch, der mich auszeichnet. Ich gehe sehr effektiv vor. Also ich traue mich Dinge, aber ich mache nicht blindlings, also ich gehe nicht blindlings los. Nein, also ich verschwende jetzt keine Zeit in Bewerbungen, von denen ich mir so gar nichts verspreche. Ich gehe auch Risiken gerne mal ein, aber es muss schon einen gewissen Realitätssinn haben, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt mal ein Wochenende Zeit, um eine tolle Bewerbung in künstlerischer Hinsicht zu entwerfen, dann muss ich auch wissen, A, wo will ich hin, B, habe ich überhaupt die Zeit dazu. Das bedeutete zum Beispiel die letzten 3 Jahre, das hätte ich gar nicht machen können. Also wenn das MoMA New York angerufen hätte, dann hätte ich sagen müssen, tut mir leid, ich habe gar keine Zeit. Weil ich möchte ja dann auch das andere vorziehen. Also ich bin da auch nicht so sprunghaft. Und das ist, glaube ich, ja so ein Punkt. Aber ja, ich habe da meine eigene Art entwickelt, die ich ja aber auch schon immer so gelebt habe. Und weiß aber auch nicht, muss ich offen sagen, was soll ich meinen Kindern raten, wie geht man vor? Also manchmal finde ich schon, dass ich sehr riskant gelebt habe und rückblickend ist das bei mir sehr gut gelaufen. Aber es gab viele Punkte, wo es auch anders hätte abbiegen können. Aber dann denke ich auch immer wieder, naja gut, dann wäre ich vielleicht mal in eine falsche Richtung gelaufen, aber ich hätte mich schon irgendwie gefangen.
Das hört sich für mich so ein bisschen an, dass da schon auch der Glaube an sie selbst auch da war und wahrscheinlich auch geholfen hat, oder? In Momenten, wo vielleicht andere nicht an einen glauben oder wo es mal schwieriger wird.
Ja, das war schwierig. Den Zweifel anderer Leute auszuhalten ist, glaube ich, mit das Schwierigste. Gerade das mit der Kunst. Also es ist bis heute so, weil ich bin ja auch in Anführungsstrichen nur regionale Künstlerin. Auf diesen Ausstellungen, die wir machen, in einer ganz tollen Künstlergemeinschaft, das ist die Grube Weiß in Bergisch Gladbach, in einem ganz wunderschönen Gebäude, ist es halt so, dass ich da natürlich Publikum ziehen wir dort an, was vielleicht auch meine Kunst nicht immer komplett versteht oder auch belächelt. Also es ist auch so, Kunst, es liegt ja im Auge des Betrachters. Und es gibt viel, auch belächeln oder Kritik oder Dinge, die, dass es gar nicht schön ist, was ich mache, was ich denn damit sagen wollte, ob ich denn denken würde, ich wäre eine große Künstlerin. Also auch immer dieses, was maßen sie sich eigentlich an, ihre Fotos auszustellen. Mir wird auch ganz oft gesagt, ja, ich mache selber Fotos und die sind aber vielleicht schöner als ihre und so. Das, man merkt, dass, also ich muss sehr viel, also nicht nur ich, das müssen alle, gerade die nicht berühmten Künstler, wir müssen auch teilweise sehr viel aushalten, finde ich, und das gehört aber zum Job dazu. Ja. Es ist aber nicht einfach. Nee, jetzt rede ich hier so leicht drüber. Da stecken schon viele Stunden Gespräch drin, auch mit meiner lieben Atelierkollegin, die Katrin Raschke, mit der ich seit 12 Jahren in einer Ateliergemeinschaft bin und wir jetzt im 3. Atelier auch zusammen sind und arbeiten. Da steckt schon sehr viel Zeit, Gespräch und persönliche Entwicklung drin.
Natürlich. Wenn man so Feedback wiedergespiegelt bekommt und wenn es eben mal nicht so positiv ist, ne, das auch zu ertragen, auszuhalten. Ich habe im Marketing haben wir mal einen Leitsatz, nämlich sei nicht alles für jeden, sondern ganz besonders für die, die du erreichen willst. Ne, und da sich so ein bisschen auch so drauf zu fokussieren, wen möchte ich denn erreichen und dass das dann vielleicht meiner Nachbarin nicht gefällt, ne, aber die gar nicht meine Zielgruppe ist, ja gut. Das kann dann sein, vielleicht lässt sich das damit auch nochmal ein bisschen einfacher wegstecken, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Wen ich erreichen will, das weiß ich zurzeit auch gar nicht so genau. Also ich merke, dass mein Thema grenzt sich immer enger ein, weil ich hatte eine Galeristin tatsächlich zu Besuch bei mir im Atelier und die hat mir auch gesagt, dass eben mein Thema aus ihrer Sicht die Wertschätzung der Frau ist. Und das fand ich ganz spannend, weil ich immer wieder merke, dass dieses Thema mich immer wieder kreuzt, also auf meinem Lebensweg immer wieder kreuzt, sowohl in juristischer Hinsicht als auch in künstlerischer Hinsicht. Dass ich immer wieder merke, dass also einfach das Thema Wertschätzung der Frau, ich will jetzt gar nicht fehlende Wertschätzung sagen oder zu viel Wertschätzung, aber Wertschätzung ist ein ganz wichtiger Baustein in so vielen Dingen unseres Lebens. Selbstwertschätzung, die Wertschätzung des Gegenübers. Damit beschäftige ich mich gerade sehr in jeder Hinsicht.
Ja, weil das haben Sie ja auch gesagt, sowohl im Strafrecht, ne, haben Sie gesagt, sowohl ne, die Frau als Täterin, aber auch die Frau als Opfer ist etwas, ne, wo Sie sich auch gerne stark für machen, damit die gehört werden von beiden Seiten aus oder als ernst genommen werden, auch da Wertschätzung in dem Sinne. Aber ich kann mich auch erinnern, ich habe Bilder von Ihnen gesehen, von einer schwangeren Frau im Wasser, habe ich das richtig? Wo ich dann dachte, wow, da steckt ja auch ganz viel dahinter, weil diese Leichtigkeit im Wasser ist auch nicht ne, so. Ja. Aber dann der schwangere Bauch, auch was ganz Schönes, Besonderes Leben, ne? Jemand zu Leben, wie sagt man sowas, bringen. Ne? Also und auch das Wertschätzung vielleicht.
Das war aber Wertschätzung, das ist mein schwangeres Patenkind, muss man sagen. Das ist Diana, meine nicht Diana, die war damals schwanger mit ihrer Tochter Carla und hatte sich gewünscht, dass ich sie fotografiere und hatte auch diese Idee des Unterwassershootings. Und dann haben wir das zusammen gemacht, es war wunderschön, sind wunderschöne Bilder rausgekommen. Ja. Und da habe ich zum Beispiel das Glück, dass die jetzt auf der Geburtsstation im Klinikum Leverkusen hängen.
Nein.
Doch, tatsächlich.
Ach, wie schön.
Aber das ist auch etwas, ich habe die Bilder selber noch nie gesehen, wie sie hängen. Das ist eine Sache, dass ich das ganz schwer kann. Ich kann schlecht, also an Orte zurück, wo auch, wenn Menschen Bilder von mir gekauft haben, werde ich gerne mal eingeladen, um gucken zu kommen. Ich muss offen sagen, dass ich damit große Schwierigkeiten habe. Und ich finde selten Ausreden, wie heute haben wir Blitzeis und ich bin hier. Aber da kann es aber sein, dass ich dann, dass ich plötzlich doch mal Kopfschmerzen habe und nicht kann. Also das ist diese Bilder, wenn man sie loslässt, sind das wie auch wie eine Form von Kindern und die kriegen Eigenleben. Und ich habe immer Sorge und Angst davor, was dann ist, wenn ich die angucke, weil da bin ich doch sehr perfektionistisch unterwegs. Und wenn ich dann auf ein Bild treffe und es hängt zum Beispiel dann schief an einer Wand, entweder schief oder auch an einer Wand, an der ich es nicht aufgehängt hätte, dann könnte es wütend werden. Aber das geht ja nicht. Und aber es gibt auch manchmal Kunden, das ist ganz toll, die dann sehr wertschätzend mit mir als Künstlerin umgehen. Das habe ich auch schon mal erlebt, die dann wirklich kommen und dann von mir diese Beratung haben möchten und sagen, wo soll das Bild hängen und wie machen wir das? Und das ist ja wirklich auch sehr toll. Smart. Ja, und
das ist durchdacht.
das ist wirklich schön und das macht mir auch große Freude dann, obwohl ich dafür auch wieder keine Zeit habe. Das ist eben mein Problem, ist eh das größte Problem, ist die fehlende Zeit für all die Dinge, die ich gerne machen würde.
Ja, also zwei Sachen, weil für mich in der Tat, zum einen hört sich das an, ihr Tag muss ja mehr als 24 Stunden ungefähr haben, das ist so ein Gedanke. Und der andere Gedanke ist aber, das haben wir auch kurz vorher mal im Gespräch, meine ich das gehört zu haben, dass sie gesagt haben, sie können gut loslassen. Ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen, weil auch mit der Zeit, irgendwann muss man loslassen können. Aber wenn sie jetzt sagen, da ist manchmal dann doch schwierig, die Kunst loszulassen, vielleicht. Hat es dann vielleicht doch auch Grenzen? Oder
also
ist
ich lasse sie ja los. Also ich verkaufe los. Sie hängen ja woanders, aber ich muss dann nicht dann hinterher
nicht
rennen
noch extra und nochmal gucken. Und wie ist das mit dem Loslassen? Weil das ist ja oft ein Thema, das höre ich oft, vor allem von Frauen höre ich das sehr oft, die sagen, oh, schwierig, ne, das mit dem Loslassen. Also da ist man dann doch immer noch besorgt, ne, sei es in der Familie, ne, oder eben im Job, dass man dann denkt, ich muss da eigentlich doch noch ein 10% extra nochmal reingeben, ne, und das Loslassen schwierig ist. Was ist Ihr Tipp? Wie kann man gut loslassen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also in welcher Hinsicht jetzt? Aufgrund der Arbeitsüberlastung, dass man so wieder zur Ruhe kommt und Pausen findet, weil ich kann sehr gut erholen. Auch das ist jetzt, wenn man so komprimiert über das eigene Leben spricht, das stellt sich jetzt für den Zuhörer wahrscheinlich wesentlich stressiger dar, als es dann tatsächlich ist. Weil ich wirklich sehr auf meine Erholung achte, weil ich denke, das Leben ist ja ein Langstreckenlauf. Und wir hatten eben noch drüber gesprochen, dass wir beide gerne bis 70 oder sogar 75, ihre Mutter ist jetzt auch mein Vorbild. Ihre Mutter hat bis 75 gearbeitet und das geht ja nur, wenn man sehr auf sich achtet. Und deswegen ist tiefe Erholung und wieder zu sich kommen ist ein ganz wichtiger Baustein auch in meinem Leben. Und es hat ja eigentlich nur was damit zu tun, welchen eigenen Druck man sich macht. Also wenn man darauf Vertrauen hat, auch wenn ich mich erhole, werde ich ja immer wieder aufstehen und meine Projekte weiter bearbeiten in dem Tempo, was mir zusteht. Und wenn ich einfach darauf vertraue, dass mein Tempo das Richtige ist, dann kann ich mich auch zwischendurch einfach mal ausruhen. Ich muss ja dann nicht immer in ewiger Bewegung sein, weil ich habe ja tatsächlich keine richtigen Ziele, die erledigt sein müssen. Also ich habe zum Beispiel jetzt, also ich habe ja das große Glück, dass ich diesen tollen Titel of Counsel bei BLD nun tragen darf seit circa.
Was bedeutet der? Weil ich habe das gesehen, aber ich konnte das nicht einordnen. Was ist ein of Counsel?
Of Counsel, das ist ein Titel, das bedeutet, dass ich nicht in der Kanzlei festangestellt bin. Ich arbeite auf Stundenbasis für diese Kanzlei, aber dennoch hat man sich entschieden und das ist die Ehre, mich mit auf den Briefkopf aufzunehmen, sodass jeder mich auch dort auf der Webseite finden kann und mich halt über BLD mandatieren kann. Aber ich bin eben nicht wie ein Partner oder ein festangestellter Counsel, bin ich dort nicht beschäftigt. Ja, sondern ich bin frei und entscheide letzten Endes auch selbst, welches Mandat ich annehme und welches nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Habe ich eben noch gesagt, dass mir das mal passieren kann.
Das
wo
ist
waren wir
schlimm.
Gerade? Auf welchem Weg?
Wir waren auf dem Weg zum einen zum Off-Council, aber auch wie sie loslassen können. Und dann waren sie im Urlaub.
Genau.
Oder im Relaxen, ne? Dass man sagt, man kann auch mal loslassen. Wenn ich vertraue darauf, ne, dass es dann auch weitergeht.
Genau. Also das, wenn man, also ich habe meine Ziele, die stecke ich nicht zu eng. Und gehe dann immer den Weg, der sich gerade ergibt. Und da ergibt sich ja auch einfach mal, so ergeben sich ja auch Pausen. Oder wenn ich im Urlaub bin zum Beispiel, da habe ich jetzt im Moment eigentlich meine schönsten künstlerischen Phasen gehabt, weil dann entspannt in mir vieles und dann liebe ich es einfach, auch tätig zu sein. Also ich bin auch nicht der Typ, der jetzt 5 Stunden auf der Couch liegen möchte. Das ist einfach auch nicht in mir drin.
Die 5 Stunden werden auch wahrscheinlich faulenzen da nicht drin, ne? So an der Stelle.
Ja, stelle ich mir persönlich aber auch nicht so schön vor. Also ich erhole gerne anders. Also ich liege auch gerne, also ich schlafe sehr gut, aber jetzt während des Tages lege ich mich sehr, also tue ich auch mal, klar, jeder schläft ja mal schlecht, es geht einem nicht gut, ich bin ja kein Übermensch, aber ich mag es lieber, wenn ich etwas zu tun habe. Und wenn ich dann zum Beispiel abends ins Atelier fahre und dann jetzt diese halbe Stunde mit meinen Nagellackbildern verbringe, das erholt mich ja auch sehr, erholt mich sehr von der juristischen Tätigkeit. Und die juristische Tätigkeit, die mag ich einfach unglaublich gerne, weil sie so präzise und so so fassbar ist.
Ja, da kommen ja zwei total unterschiedliche Welten auch. Das präzise Fassbare und wahrscheinlich das sehr kreative, eben nicht Fassbare, ne? In der Kunst wahrscheinlich. So sehr subjektive vielleicht auch. Ne? Wobei wahrscheinlich als Rechtsanwältin sie sehr objektiv, ne? Und geradlinig, ne? Wahrscheinlich
schon. Aber es befruchtet sich beides gegenseitig. Ja. Und das ist wirklich das ein großer Vorteil für beide Welten. Sag ich mal, dass ich was ich von beidem mitnehme. Aber es ist auch wie alles, dieses Yin und Yang in jeder Sache. Mhm. Ja, alles hat Vor- und alles hat Nachteile. Natürlich wäre ich jetzt vielleicht auch eine noch erfolgreichere und tollere Rechtsanwältin und Juristin, als ich es bin. Ich arbeite ja auch nur Teilzeit, also ich möchte das ja auch nicht zu hoch hängen, was ich alles tue. Wenn ich eben nur mich hätte auf die Jura konzentrieren können. Mm. Und es war auch teilweise mal mein Wunsch, dass ich das mache, aber ich konnte das nicht.
Nicht stetig.
Nein, und es wäre genau umgekehrt. Vielleicht wäre ich auch in der Kunst erfolgreicher und größer, wenn ich zum Beispiel mir ein Kunststudium gegönnt hätte. Aber das hat mir auch Angst gemacht. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht nur Künstlerin sein.
Und Kunststudium an sich nochmal so, steht das bei Ihnen noch so mit, ich sag mal, zukunftsgerichtet jetzt? Sie haben auch mir gesagt, vielleicht ruft auch noch eine, ich sag mal, ein kleiner Umzug, ein zumindest ein zeitlicher. Wie stellen Sie sich das so jetzt nach der 50, den Wunsch, den Sie sich da erfüllt haben, was steht jetzt als nächstes als Wunsch an?
Also tatsächlich habe ich immer noch das Bedürfnis, mich künstlerisch mal professioneller fortzubilden, weil bislang ist es Learning by Doing und ich habe mich da selber fortgebildet und würde das sehr gerne auch ein Stück weit professionalisieren. Allerdings gibt es natürlich in meinem Alter da auch nur noch wenig Möglichkeiten, die richtig professionell sind. Also andererseits, warum nicht? Also es gibt ja auch viele private Grundschulen, wo man, glaube ich, auch altersunabhängig noch studieren darf. Wenn das im Abendbereich mal möglich ist, weil den Beruf möchte ich, wie gesagt, nicht mehr aufgeben, dann würde ich das sehr gerne anschließen. Und das, was Sie ansprechen, ist was anderes. Das ist auch ein Teil der Erholung vielleicht. Mhm. Ich würde sehr gerne, wenn ich diesen Titel Fachanwalt für Strafrecht verliehen bekommen habe, dann habe ich mit meinem Mann besprochen, dass ich sehr gerne mal für zwei, drei Monate tatsächlich mal in eine andere Stadt ziehen möchte und das nochmal genießen will. Weil mir im Moment die Vorstellung so eng vorkommt. Also ich bin wahnsinnig gerne Mutter und Ehefrau. Das ist gar keine Frage. Also es ist jetzt auch nicht, dass ich da ausbrechen möchte oder eine Trennung ansteht oder sowas nicht. Das sowas wäre überhaupt nicht. Aber ich würde sehr gerne das Gefühl haben, ich kann auch noch, wenn ich möchte, dann kann ich auch noch mal ein paar Wochen ganz frei sein. Mhm. Das würde ich mir gerne erfüllen und ich habe großes Glück mit meinem Mann, weil er für solche Dinge Verständnis hat und er hat gesagt, okay, das kannst du dann sehr gerne machen und die zweite Frage war, darf ich dich besuchen kommen? Und meine Antwort war, klar. Also das ist etwas Schönes dann für mich. Wow. Und ich möchte da nicht ausziehen für immer, sowas nicht. Ich möchte da nichts aufbrechen, weil ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Familiensituation. Mhm. Und trotzdem würde es mich zu sehr einengen, wenn ich diesen Gedanken hätte, ich müsste jetzt immer, muss ich jetzt Mutter und Ehefrau und Hausfrau in diesem Haus sein und ich komme da auch nie wieder für längere Zeit mal weg. Und alleine schon der Gedanke, dass ich es machen kann, hat den Wunsch auch schon wieder kleiner werden lassen. Und ist jetzt schon von New York auf Paris, auf Berlin, auf Bonn geschrumpft. Also,
oder Domburg. Ich habe gehört, da sind Sie auch gerne.
Sehr gerne. Aber genau auch das ist der Punkt. Diese Wünsche können sich ja auch verändern und dürfen sich auch verändern. Also wenn der jetzt auch wieder versinkt, dann ist es so. Ja. Aber
ich mache ja auch dreimal im Jahr, was mich so aus meiner Komfortzone holt oder Sachen, die ich mir immer schon mal gewünscht habe, dass ich machen möchte. Und was ich für mich daraus eben nehme, ist so, dass man auch Neues an sich selbst entdecken kann nochmal, ne, oder eben auch neue Abenteuer, ne, angehen kann oder eben sich auch nochmal neu challengen kann. Und
ziehen Sie doch
auch
nochmal um.
Ja, also ich bin ja schon 27 Mal umgezogen und ich bin davon überzeugt, dass der 28. Umzug auch noch kommt. Und der 29. bestimmt auch noch. Also da wartet noch was auf mich.
27 Mal.
Ja, da ist einiges zusammengekommen.
Aber da müssen Sie mir mal gleich mehr von erzählen.
gerne.
Das finde ich hochspannend.
Ich habe aber noch eine letzte Frage an Sie im Sinne von, die ich ja immer in meinem Podcast stelle. Und zwar, also was Sie so erzählen, und wir könnten uns noch Stunden weiter unterhalten, das werden wir auch hoffentlich tun, dann leider nicht, dass alle das miterleben hier im Podcast. Aber eine Frage, die ich immer stelle, ist, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich zu einem Zeitpunkt, ne, und Sie dürfen sich das aussuchen, wie alt Sie dann da gerade sind, Ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen, mit dem Wissen, was Sie heute haben? Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich da sagen und wie alt sind Sie da?
Also ich bin, das ist interessant. Also die Frage finde ich sehr interessant. Und tatsächlich habe ich mich als junge Frau, junges Mädchen häufig selber komisch gefühlt, weil ich so viele Wünsche und Bedürfnisse hatte und Träume und das machen wollte und das machen wollte und mich nicht so festlegen konnte. Und ich denke, das war so schon mit 14 bis 16 Jahren. Und ich würde jetzt, glaube ich, zu mir gehen und ich würde mir sagen, mach dir keine Gedanken. Alles, was du fühlst, ist richtig. Alle anderen kochen auch nur mit Wasser und du darfst machen, was du willst. Mhm. Ja.
Ja, dieses lecker anders sein und das dann auch zu genießen und dem auch zu folgen.
Also ja, das zu folgen oder ganz verkürzt zu sagen, ich würde mir selber sagen, Eva, du bist genau richtig.
Mhm, schön.
Und das ist auch ein ganz schönes Lied. Das ist, glaube ich, von Lady Gaga, wo sie singt, God makes no mistakes. Mhm. Und ich glaube, das stimmt.
Born this way, ne, ist das, glaube ich.
Ja, born this way, genau. Und das halte ich für sehr richtig. Das ist übrigens auch, ich habe auch eine schöne Playlist nur für bestimmte Themen. Und ich habe auch eine Playlist nur fürs Frausein. Oh. Und empfehle da im Moment immer gerne das Lied I Am Woman und ganz neu Rage Girl von Nina Chuba. So.
Okay, da sind super, also da, ich werde gleich mal sofort selbst reinhören, mir meine Playlist. Ich habe auch so eine.
Ja?
Ja, Upgrade Yourself heißt meine Playlist, ne, zu meinem Frauenthema und passend zu diesem Podcast hier. Und da werde ich mir die jetzt direkt mal reinzoomen über Spotify. Wie sieht's denn aus? Also zum Ende stelle ich immer noch ein paar Fragen, um in der Tat so ein paar kleine, kurze, coole Antworten oder Tipps zu bekommen. Und zwar die erste Frage ist, worauf möchten Sie nicht mehr verzichten?
Auf meine Familie mit Mann und Kindern.
Das ist dann auch wahrscheinlich das Fundament auch mit und was einen wachsen lässt. Sie haben ja gesagt, sie können alles machen. Ne? Und wenn man in so einer Familie lebt, dass man sich selbst sein darf, ich kenne das also auch, mein Mann und ich, wir akzeptieren uns so, wie wir sind, ne, mit allem drum und dran. Und das ist einfach total bereichernd, oder?
Es ist der Schutzraum. Und da hoffe ich eben, dass es für uns alle fünf dieselbe Wirkung hat. Das Zuhause soll ein Schutzraum sein. Und das Schöne ist, dass mir der genauso gewährt wird von den anderen vieren.
Toll. Und was war Ihr größter Erfolg rückblickend gesehen?
Oh Gott,
bis jetzt?
Da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Mein größter Erfolg?
Ja.
Ich bin ja gar nicht so erfolgreich. Das muss ich sagen, da muss ich fast schon passen. Mein größter Erfolg, also vielleicht das vor Gericht. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich empfinde mich selber auch gar nicht als erfolgreich.
Ja, das ist spannend, weil Sie ja gesagt haben auch, ne, das ist gar nicht Ihr Antreiber in dem Sinne, sondern der Antreiber ist mehr die Leidenschaft, ne, und die 80er-Jahre-Party.
Also meine schönsten Tage des Lebens,
ja.
Die kann ich sagen. Es war in der Reihenfolge auch meine Hochzeit, die Geburt von meiner Tochter Mia, die Geburt meines Sohnes Leo und die Geburt meines Sohnes Max. Das waren so die vier schönsten Tage meines Lebens. Aber es sind ja keine Erfolge. Mhm. Und sowohl in künstlerischer als auch beruflicher Hinsicht sehe ich jetzt nichts in meinem Lebenslauf, von dem ich jetzt jemand anderem verkaufen wollte. Mhm. Das ist jetzt ein ganz toller Erfolg. Weil es gibt ja in jedem Bereich, in dem ich lebe, wesentlich erfolgreichere, bewundernswerte Menschen. Also gerade jetzt unter Rechtsanwältinnen, empfinde ich mich im Vergleich eher als ein kleines Licht. Da käme ich mir jetzt komisch vor, wenn ich da mit Erfolgen hier um die Ecke komme. Und dasselbe ist eigentlich auch in künstlerischer Hinsicht, dass es da so viele Künstler gibt, die ich auch sehr schätze und mir gerne angucke.
Haben Sie Vorbilder, also die Sie vielleicht auch auf Ihrem Weg, sage ich mal, motivieren, stimulieren, inspirieren?
Also tatsächlich inspirieren mich viele meiner Kolleginnen bei BLD. Dann inspirieren mich, aber auch Kollegen. Also ich möchte das nicht nur auf die Frauen begrenzen. Da gibt es viele Kollegen, die ich schon, ja, immer von der Ferne, das wissen die auch alle gar nicht, aber aber wo ich wirklich großen Respekt vor habe und deren Schaffen und Wirken für die Kanzlei für sehr wertvoll halte. Und in künstlerischer Hinsicht, ja, da ist es einfach sehr hoch gegriffen, aber es ist Gerhard Richter.
Ja.
Aber er ist wirklich aus meiner Sicht ein sehr strukturierter Künstler. Und was mich auch in seiner Biografie begeistert hat, ist, dass er ja, wenn er durch Köln fährt in seinem BMW im Anzug, dann sieht er aus wie ein Anwalt. Da habe ich immer gedacht, wir müssten was gemeinsam haben.
Ja, verbunden im Herzen, wer weiß, ne, dass da eine Connection ist, schön. Ich würde gerne zum Abschluss eine Frage stellen wollen. Normalerweise gibt es die Upgrade Yourself Karten zum Ziehen und ich habe die dadurch, dass wir jetzt hier in den ISO-Studios sind und nicht zu Hause, vergessen. Ich schicke Ihnen die Kärtchen, also das erstmal per Post zu. Dann würde ich Sie bitten wollen, eine Karte zu ziehen und dann werden wir das im Nachgang, wenn ich das noch auf Social Media drunter schreiben, welche Karte Sie gezogen haben.
Ja, okay, sehr gerne.
Das ist immer so ein kleiner Impuls, den wir noch zum Abschluss mitgeben, aber wir haben vielleicht einen viel schöneren, größeren Impuls. Wie sieht denn Ihre 80er-Jahre-Party aus? Wie stellen Sie sich die vor?
Ja, das ändert sich ständig, muss ich sagen. Ne? Als junge Frau wollte ich dann immer nur so eine richtige Tanzparty haben. Jetzt, wo ich 50 bin, denke ich manchmal, das wird nicht klappen. Und es ist so, dass ich gerne außerhalb feiern würde, nicht bei mir zu Hause. Das ist mir dann wichtig, damit ich das gut planen kann. Sie soll im Oktober stattfinden, obwohl ich im Juni Geburtstag habe, damit man da keinen Zweifel hat, ob draußen oder drin feiern. Da weiß ich auch schon. Und ich hätte dann gerne eine Gruppengröße von bis zu 80 Menschen, die dann dort sind. Das sind ja auch viele Menschen vielleicht noch gar nicht in meinem Leben zur Zeit, die vielleicht noch kommen. Also da ist ja noch viel ist Potenzial. Und würde mich sehr freuen, wenn einfach meine jetzigen guten Freunde, und ich glaube, die wissen jetzt alle, wen ich meine, wenn die auch immer noch in meinem Leben sind und dann auch Freude und Lust haben und gesund genug sind, um dann gut mit mir zu feiern.
Und hört sich toll an.
Zum Schluss muss irgendwann Tommy laufen. Das Lied
von Kai.
Anne Mai Kantarei. Ja, genau. Muss Anne Tommy laufen und dann müssen alle in einem großen Kreis tanzen.
Oh, so. Wie schön. Das hört sich super an. Da muss ich denken an meine Hochzeit, da war das allerletzte Lied Angels.
Oh, wie schön.
Robbie Williams, und da haben wir auch alle drumherum Arm in Arm im Kreis getanzt.
Ein tolles Lied.
Und so welche Momente, oder mit Freunden Arm in Arm, das ist doch etwas, was auch einen motiviert, oder um gesund alt zu werden und die den Alltag und die Freuden des Lebens zu teilen mit den Freunden und der Familie.
Genau.
Super. Also, wir setzen das Gespräch jetzt beim Käffchen im Café fort.
Sehr, sehr gerne. Da freue ich mich schon total drauf.
Ja, an dieser Stelle, für alle, die uns jetzt zuhören, müssen wir leider dann abrunden. Aber ich hoffe, ihr habt das Gespräch genauso genossen, wie ich es habe.
Und ich.
Es war mir so eine große Freude, Frau Günther. Wir haben am Anfang gesagt, wir bleiben bei dem Sie, aber einem ganz wertschätzenden Sie. Das ist auch ein bisschen lecker anders hier. Aber es hat mir ganz viel Freude gemacht und ich finde das sehr charmant. Und das Gespräch mit Ihnen war wirklich total inspirierend. Vielen lieben Dank dafür.
Vielen Dank. Und für mich eine große Ehre, dass Sie mich eingeladen haben. Möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken, und das ist jetzt für mich auch ein ganz anderer Lebensraum. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank. War sehr schön mit Ihnen.
Sehr, sehr gerne. Wir werden alle Links zu Ihrer künstlerischen Seite wie zu Ihrer professionellen Seite in den Shownotes packen, genauso wie natürlich den Link zu den Easy Studios, die hier in Köln in den Design Offices an der Schanzenstraße beherbergt ist und mit einem super coolen Greenscreen auch noch, wo man also nicht nur Podcasts aufnehmen kann, sondern auch noch Videos. Und für alle, die Easy Studios mal sehen wollen im Live-Motion, der Andreas Gebhardt und ich, wir haben den Chef von Hitchler gemeinsam interviewt in seinem Podcast-Mobil. Und auf meinem Podcast Lecker Anders, und ich werde die Episode auch in den Shownotes verlinken, kann man also das Easy Studio Mobile sehen und den Andreas kennenlernen und mich vielleicht in meinem anderen Podcast erleben. Und den Hitchler, der da auf Deutsch ein Interview auch gegeben hat, also auch für alle, die wollen einen Einblick zu bekommen. Das an dieser Stelle, danke Andreas, dass du es uns hier ermöglicht hast, und danke Ihnen nochmal. Ich freue mich jetzt auf einen Kaffee mit Ihnen.
Ja.
Also bis dahin, hartelicke Kutsches und bis bald. Tschüss.
schlägt dein Herz.